Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 15, Hauptteil 3.
Und nun gehen wir weiter in Sacharja zum nächsten Nachtgesicht. Also dieses Nachtgesicht ist irgendwie bedrohlich, es wird einfach der Fluch des Gesetzes in seiner vollen Schärfe vorgestellt. Aber dann gehen wir zum nächsten Vers 5. Jerusalem wird gereinigt. Auch da geht es sehr ernst weiter, um dann eben uns später noch richtig zur Gnade hinzuführen in den weiteren Abschnitten. Und es trat hervor der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir: Hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dies, das da hervorkommt? Merken wir, also wieder eine neue Traumphase. Und da kommt im Traum ein Engel, der immer wieder Sacharja Anweisungen gibt und der ermutigt ihn jetzt wieder im Traum: Jetzt musst du wieder Augen hoch und ganz bewusst betrachten. Hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dies, das da hervorkommt? Und ich sprach: Was ist das? Da sprach er: Dies ist ein Epha, das da hervorkommt. Ein Epha ist ein Hohlmaß, also ein Gefäß, das 22 Liter fasst. Und er sprach: Dies ist ihr Aussehen in dem ganzen Land. Was? Ihr Aussehen. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Im Skript habe ich hier vorne bei den Stichworten erklärt. Ich dachte, ich hätte das hier schon hineingemacht. Also es geht darum, wie eben diese Ungerechtigkeit der Menschen aussieht. Diese Ungerechtigkeit, die eben im vorigen Nachtgesicht beschrieben wird. Dies ist ihr Aussehen in dem ganzen Land. Also im ganzen Land Israel haben wir dieses Problem, dass die Menschen unter dem Fluch stehen und eben sich versündigen an Gott und auch an Menschen. Und dann steht weiter: Und siehe, ein Deckel aus Blei wurde aufgehoben und diese war eine einzelne Frau, die in dem Epha saß. Und er sprach: Dies ist die Gesetzlosigkeit. Und er warf sie in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, 2 Frauen kamen hervor. Und Wind war in ihren Flügeln. Und sie hatten 2 Flügel, gleich den Flügeln des Storches. Und sie hoben das Epha empor zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wohin bringen diese das Epha? Und er sprach zu mir: Um ihm ein Haus zu bauen im Land Sinear. Und wenn es hergerichtet ist, da werden sie es niedersetzen auf seine Wohnstätte. Und jetzt, was bedeutet das? Die Bibel ist nicht ganz einfach, nicht wahr? Aber darum steht auch in den Sprüchen: Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also, das wird uns einige Anstrengungen kosten. um herauszufinden, was das genau bedeutet. Also er sieht dieses Hohlmaß, dann sieht er, da drin ist eine Frau, die kommt da raus und dann ein Bleideckel und dann ist sie wieder drin im Deckel. Und da kommen zwei Frauen, die haben Flügel, und zwar sehr gute Flügel. Die Flügel des Storches, das sind die Flügel eines Vogels, der kann von Europa nach Afrika, sagen wir, über die Landbrücke von Israel und dann wieder zurück. Ja, im Gegensatz zum Strauß. Darum steht auch in Hiob, wenn der Strauß beschrieben wird, ist das des Storches Fittich. Nein, der Strauß kann gar nicht fliegen. Der kann das brauchen, um schnell zu springen, zu rennen. Aber der müsste noch viel schneller springen, als das, damit er abheben könnte. Er kann es nicht. Also er hat nicht diese Storchenfedern, wo man eben über große Distanzen fliegen kann. Und diese zwei Frauen haben Storchenflügel und die fliegen bis in den Irak, nach Sinjar. Sinjar ist eine Bezeichnung für den Südirak. Bis dorthin. Und da steht, dort gibt es ein Haus, dort wird ein Haus gebaut, damit dieses Eva dort ein Zuhause finden kann. Was bedeutet das? Gehen wir der Reihe nach. Auf dem Skript mit den Stichworten habe ich bei Vers 6 hingeschrieben, der Prophet weiß die Antwort nicht. Wenn da gefragt wird, was ist dies, das da hervorkommt? Er selber sagt, ich weiß es nicht. Und es lohnt sich vielleicht in Sacharja, in diesen Kapiteln, jedes Mal anzustreichen, wenn ihm etwas, eine Frage gestellt wird oder wenn er etwas fragt. Interessant, er kriegt da Fragen, er weiß sie nicht. Aber dann kriegt er auch Antworten. Und so ist es. Wir brauchen die Antworten von Gott. Man muss nicht einfach irgendetwas sagen, wenn man es nicht weiß. Dann sagt er, ich weiß es nicht. Dann muss Gott uns Klarheit geben. Und er bekommt dann auch die Antwort. Der Engel erklärt, es ist ein Hohlmaß von einem Eva, wie gesagt, 22 Liter. Und diese Frau da drin symbolisiert die Gesetzlosigkeit. Warum? Weil das Wort Gesetzlosigkeit, hebräisch Rish'ah, das ist Femininum in der Grammatik. Und darum wird eben die Gesetzlosigkeit mit einer Frau symbolisiert im Traum. Und warum dieses Maß, dieses Hohlmaß? Ja, da kann man genau eine Menge messen. Und wir kennen doch den Ausdruck, das Maß ist voll. Also jetzt ist genug, jetzt braucht es Strafe, braucht es Gericht. Genau darum geht es. Schon im Traum vorher geht es um die Ungerechtigkeit, die im ganzen Land vorhanden ist. Und es gibt ein Maß, wenn das voll ist, dann kommt Gottes Gericht. Wir können dazu lesen aus 1. Mose 15. Da sind wir in den Tagen von Abraham, der als Fremdling im Land Kanaan lebte. Inmitten der Kanaaniter. Gott hatte ihm das Land der Kanaaniter verheißen, aber er konnte es zu Lebzeiten nicht in Besitz nehmen. Und dann sagt Gott ihm in 1. Mose 15, als er im Tiefschlaf war, sagt er ihm, deine Nachkommen werden dieses Land bekommen. Aber zuerst werden sie unterdrückt werden. Und sie werden einem anderen Volk dienen. Das ist eine Voraussage auf die Sklaverei in Ägypten. Und dann sagt Gott, aber in der vierten Generation werden sie hierher, aus diesem anderen Land, zurückkehren. Ich lese 1. Mose 15, Vers 16. Vers 15 schon. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Du wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bisher noch nicht voll. Zur Zeit von Abraham war das Maß der Sünde der Kanaaniter noch nicht voll. Also, Abraham war eine Art Missionar in Kanaan. Er kannte den allein wahren Gott. Und die Leute in Kanaan, die haben schon gemerkt, was das für ein Mann war. In 1. Mose 23, da sagen die Hethiter zu ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Die haben wirklich gemerkt, was das für ein Mann war, der eben mit dem lebendigen Gott in Verbindung stand. Und die Kanaaniter haben in schrecklichen Sünden von Unmoral und auch von Kindstötung gelebt. Aber Gott sagt, bis jetzt ist das Maß noch nicht voll. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, und das wird dann sein, wenn deine Nachkommenschaft in der 4. Generation auswandern werden und dann wieder in dieses Land Kanaan kommen werden. Und dann werden die Kanaaniter gerichtet werden. Und das hat sich dann erfüllt mit Josua, der Israels Armee angeführt hatte bei der Eroberung Kanaans. Und da kam das Gericht über sie. Dort war das Maß voll. Aber Gott hat vorher eine Gnadenzeit gegeben. Gott greift nicht sofort ein. Und das ist eben auch wichtig, wenn Leute sagen, wieso lässt Gott diese Dinge zu? Warum greift er nicht sofort ein? Da muss man erklären, es steht so in der Bibel, 2. Petrus 3, dass Gott mit uns Menschen langmütig ist. Und er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Und darum wartet er. Das ist nicht, dass Gott gegenüber dem Bösen gleichgültig wäre. Oder passiv oder neutral. Er sieht das alles. In Habakuk 1 heißt es, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Das heißt, er kann Böses nicht ertragen. Und trotzdem wartet er. Und da muss man auch erklären, wenn Gott jetzt schon eingreifen würde, dann kann er ja nicht nur bei den ganz Schlimmen eingreifen, dann müsste er ja auch sie zur Rechenschaft ziehen. Und das ist eben der Punkt, dass Gott jetzt noch Gnadenzeit gibt, aber einmal ist das Maß voll und dann wird das Gericht kommen. Und darum eben dieses Bild vom Eva und darin die Gesetzlosigkeit, da wird gemessen, bis wann das Maß voll ist. Und nun, diese Gesetzlosigkeit ist dargestellt durch eine Frau, weil ich, wie gesagt, erklärt habe, das Wort Gesetzlosigkeit ist weiblich auf Hebräisch. Und übrigens, das habe ich auch am Skript hier erwähnt, die Gesetzlosigkeit kann man auch übersetzen, die Gottlosigkeit oder die Frevelhaftigkeit. Risha bedeutet, dass man einfach über das, was die Bibel sagt, frech hinweggehen kann. Einfach gewissenlos. Also nicht Gottlosigkeit im Sinn von Atheismus, nicht unbedingt, das kann es auch sein, aber überhaupt einfach ein freches darüber hinweggehen und nicht auf das hören, was Gott sagt. Das bedeutet dieses Wort. Und hier noch eine kleine Erklärung zu Grammatik. Wie gesagt, Risha ist auf Hebräisch Femininum, wie auf Deutsch die Gesetzlosigkeit. Wie wäre das, wenn man Butter symbolisch mit einer Person darstellen sollte? Sollte man das mit einem Männchen darstellen oder mit einer Frau? Also im Gegensatz zu einem Männchen, ja, oder einem Mann. Ja, die Deutschen würden sicher sagen, ja, mit einer Frau, wenn wir sagen, die Butter. Aber die Schweizer würden sagen, nein, das müsste ein Männchen sein, der Butter. Das ist eben männlich in der Grammatik. Und hier sieht man jetzt den Unterschied zwischen Gender und Geschlecht. Englisch Sex, ja? Und das ist ja das Problem des Genderismus. Die verwechseln diese beiden Dinge. Die sagen, nein, wir sprechen nicht mehr über das, was wirklich Geschlecht ist, sondern es ist Gender. Ja? Und wenn man Blätter ausfüllen muss heute, da steht Gender. Dann kann man anstreichen M oder F. Oder jetzt heute gibt es auch noch D, divers. Ja, Aber da müsste man sagen, ihr solltet nicht Gender schreiben. Gender ist eben das, was eben die Butter weiblich macht in der Grammatik. Aber jeder weiß, die Butter ist nicht etwas Weibliches, ja? Das ist einfach eine grammatikalische Kategorie. Und auch die Schweizer sollten das wissen, der Butter, das ist nicht etwas Männliches, sondern ist einfach eine Kategorie im Schweizerdeutschen männlich. Und das hilft übrigens, um Zweideutigkeit im Text neutralisieren zu können. Ja, wenn man so einen langen Satz macht, eben sagen wir jetzt die Gesetzlosigkeit, die, und dann plötzlich man, ja, worauf bezieht sich jetzt das zurück? Dann kann man sagen, da, die. Nein, das kann nicht das männliche Wort sein, das wir da auch noch im Text drin haben. Das bezieht sich zurück auf das weibliche Wort. Und hätten wir eben nur ein Gender, also keinen Unterschied, dann gäbe es viel mehr Zweideutigkeit im Text. Also diese Kategorien, die bewirken, dass Mehrdeutigkeit neutralisiert wird, wie man so sagt. Aber natürlich kann in der Grammatik das auch mit dem Geschlecht übereinstimmen. Wenn wir sagen, die Frau, dann ist klar, das ist nicht Gender, sondern das hat eben zu tun mit Geschlecht, Englisch Sex, ja? Oder der Mann, das ist eben wirklich Geschlecht, das ist nicht Gender, ja? Und wie ist es, wenn wir sagen, das Fräulein? Ja, das ist sächlich, aber natürlich nur als Gender. Das bedeutet, niemand versteht das als divers, ja? Sondern das ist eben nur Gender. Jeder weiß, wenn es geht um Geschlecht, ist das Fräulein absolut weiblich. Ja. Und indem man diese Dinge einfach nicht mehr unterscheidet, sondern vermischt, machen die einen solchen Salat heute. Um das ein bisschen gelinde auszudrücken. Aber hier sieht man, wie das eben in der symbolischen Sprache ausgenutzt wird. Gesetzlosigkeit ist weiblich und darum wird es hier durch eine Frau dargestellt. Das, was Gender ist, wird mit dem weiblichen Geschlecht dargestellt. Gut, und dann sieht der Prophet, da kommen zwei Frauen und die fliegen mit diesem Eva weg, weit weg bis nach Sinea. Das ist Babylonien. Können wir das kurz aufschlagen in 1. Mose 11? Da finden wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel nach der Sintflut. Vers 1, und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und dieser Ort wird dann bezeichnet in Vers 9. Darum gab man ihr, der Stadt, den Namen Babel. Das heißt auf Hebräisch Verwirrung. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dort aus zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Hier kann man sehr schön zeigen, Sinear ist also ein Gebiet, wo Babylon liegt. Wo liegt Babylon? Im Südirak. Kann man das also sehr gut hier lokalisieren. Sinear wird übrigens auch noch erwähnt in 1. Mose 10. Ich lese von Vers 9 an. Er, Nimrod, war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot Ir und Kalach und Resen zwischen Ninive und Kalach. Das ist die große Stadt. Sehen wir hier, wird noch gesagt, im Land Sinear, da war eben Nimrod der erste Herrscher von Babylon. Das war der Führer bei dem Turmbau von Babel. Und da wird auch weiter erwähnt, dort gibt es auch Erek und Akkad und Kalne. Das sind alles Ortschaften im Südirak. Also, das ist völlig klar. Es geht hier um Irak. Sinear, können wir sagen, Babylonien. Und nun, auf dem Skript habe ich da weiter erklärt, diese zwei Frauen mit den Flügeln führen das Eva über den Luftweg fort, also etwa 1000 Kilometer weit von Israel aus. Und nun, das hebräische Wort für Wegführung, Exil, heißt Galut. Das kommt zum Beispiel vor in Hesekiel 1, Vers 2, wo über die Wegführung nach Babylon gesprochen wird. Und das ist auch weiblich. Wie auf Deutsch, die Wegführung. Aber wir würden sagen, das Exil. Da passt das nicht gut. Die Wegführung. Und wir werden gleich sehen, diese zwei Frauen, die stellen die Wegführung der Juden nach Babylonien dar. Und zwar zwei Frauen, weil es, das spricht von zwei Phasen der Wegführung nach Babylon. Ja, aber Sacharja ist ja gerade die Zeit, wo die Juden von Babylon aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind, nicht wahr? Die babylonische Gefangenschaft war von 606 vor Christus bis 539, dann haben die Perser und Meder Babylon erobert und Kyros, der König von Babylon, hat den Juden gesagt, ihr dürft wieder heimkehren. Esra 1, sie heimgekehrt und dann haben sie begonnen, den Tempel zu bauen. Und dann wird in Esra erklärt, wie Haggai und Zacharja aufgetreten sind und Mut gemacht haben. Da sind sie aus der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt spricht Zacharja von diesen zwei Frauen, die die Gesetzlosigkeit, also das sich versündigen gegen die Bibel, wegführen, wieder nach Babylon. Eine zweite babylonische Gefangenschaft? Wie geht das? Nun, in Vers 11, zu Vers 11 habe ich auf dem Skript vermerkt, um 70 nach Christus ist die Zeit, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört hatten. Warum? Weil der Messias gekommen war. Und die Masse hat den Messias verworfen. Und dann kamen die Römer und haben Jerusalem und den Tempel zerstört. Mehr als 1 Million Juden kam dabei ums Leben. Und dann gab es eine gewaltige Fluchtwelle von solchen, die noch überlebt hatten. Da sind Abertausende geflohen aus dem Land Israel. Und zwar, sie sagten sich, wo können wir hingehen, damit wir nicht mehr im Römischen Reich bleiben? Ja, aber das Römische Reich, das war ja so umfassend. Große Teile von Europa, Nordafrika und eben auch Teile im Nahen Osten. Da musste man fliehen, noch mehr in den Osten, nach dem heutigen Irak, ins Zweistromland. Und die größte Fluchtwelle von Juden damals ging in das Gebiet des heutigen Irak, zwischen Euphrat und Tigris. Es gab auch solche, die flohen in die saudische Halbinsel. Darum gab es dann eben so viele Juden in dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien, als dann Jahrhunderte später Mohammed auftrat. Und er hat ja unter den Juden schreckliche Massaker angerichtet. Und der Koran ist auch voll von Versen gegen die Juden und Hass gegen die Juden. Woher kamen diese Juden aus Saudi-Arabien? Das waren Nachkommen von solchen, die im Jahr 70 in die saudische Insel geflohen sind. Aber eben noch viel mehr, die sind geflohen ins Zweistromland, man sagt Mesopotamien. Und eben Sinear. Und dann habe ich hier geschrieben, und 135 nach Christus gab es nochmals eine gigantische Fluchtwelle nach Babylonien. Warum? Ja, es war so. Die Römer haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört, nachdem sie das ganze Land erobert hatten. Galiläa, Judäa, Transjordanien und dann die Hauptstadt. Und es sah aus, jetzt ist es fertig mit dem Staat Israel. Aber das jüdische Volk ist ein Volk, das leben will. Und man kann es fast nicht fassen, die haben es geschafft, dann in den weiteren Jahren wieder aufzuleben. Und man merkte, der Staat Israel ist gar nicht am Ende. Obwohl, nach der Zerstörung von Jerusalem gab es noch die letzte Hochburg, das war Masada, da unten am Toten Meer, wo 1000 Widerstandskämpfer 2-3 Jahre Widerstand leisten konnten und dann fiel auch Masada. Und jetzt dachte man, jetzt ist alles vorbei. Nein, die sind wieder aufgelebt. Und dann kam ein falscher Messias, der nannte sich Bar Kochba, Sternensohn. Und er hat gesagt, jetzt ist die Zeit der Erlösung. Wir werden gegen Rom uns erheben. Und da kam es zu einem weiteren Krieg. Kaiser Hadrian hatte eine solche Wut auf die Juden. Nachdem er meinte, jetzt sei das Problem endgültig für Rom vorbei, jetzt rebellieren die wieder. Und damals war es ja schon so schwierig für die Römer. Die mussten einen Drittel der gesamten Legionen aus dem ganzen Reich, römischen Reich, mussten die in Israel zusammenziehen, um dann auch die Zerstörung von Jerusalem zu schaffen. Jetzt rebellieren die nochmals. Und Kaiser Hadrian hat so brutal zugeschlagen, in diesem Krieg kamen etwa 500.000 Juden ums Leben. Und schon über 1 Million im Jahr 70. Und dann durch Seuchen, die Folge waren davon, und Hungersnot starben nochmals etwa so viele. Also nochmals 1 Million Tote im Jahr 135. Und da gab es wieder eine gigantische Fluchtwelle weg aus vom Römischen Reich ins Zweistromland. Und schließlich waren mehr als 1 Million Juden in Babylonien. Also mit dem Untergang von Jerusalem, da begann im Jahr 70 dieser Prozess, dass Juden über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut wurden. Wirklich, also von Südamerika bis nach China, Japan, Thailand, Indonesien und von Nordamerika mit Alaska, Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland und von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika. Überall wurden Juden zerstreut. Aber in den weiteren Jahrhunderten wurde ein Ort das Zentrum der Weltjudenheit. Und das war Babylonien. Babylonien. Und die wichtigsten Rabbiner waren in diesen weiteren Jahrhunderten in Babylonien. Also die ganz großen Gelehrten des Judentums waren in Babylon. Und jetzt versteht man, wie heißt eigentlich der Talmud? Der babylonische Talmud. Wieso heißt er so? Ja, weil da eben die wichtigsten Rabbiner dran gearbeitet haben, bis etwa 500 nach Christus, aus Babylonien. Es gibt 2 Talmude. Es gibt den Jerusalemer Talmud, Talmud Jerusalmi, sagt man dem. Und den babylonischen Talmud, man sagt Talmud Bavli. Und wer ist der Wichtige? Der babylonische Talmud. Die sind übrigens, zu einem Stück sind die identisch. Alles, was die älteste Schicht ist, das nennt man die Mishnah, das haben sie gleich, aber dann die Kommentare über diese erste Schicht, da sind sie unterschiedlich. Und eben der babylonische Talmud ist so wichtig, weil diese Kommentare über die Grundschicht, die Mishnah, da waren die Besten aus Babylon dran beteiligt. Nun, all diese Gesetze im Talmud, die hat man aufgeschrieben, obwohl man früher, die frühen Rabbiner haben gesagt, das sollte man ja nie aufschreiben. Das ist die mündliche Tora. Die sagten also, zur Zeit des Herrn Jesus, lehrten die Rabbiner, Wir haben von Mose die schriftliche Tora bekommen. Aber parallel dazu habe Gott ihnen ein mündliches Gesetz gegeben. Und das sind eben all diese Dinge, wo genau festgelegt, wie muss man die Gesetze umsetzen. Da haben sie gesagt, das ist ganz verbindlich, denn das ist einfach auch von Gott quasi inspiriert. Aber das ist das mündliche Gesetz. Und das sollen die Rabbiner aber nicht aufschreiben lassen von ihren Schülern, sondern die sollen das auswendig lernen. Und darum war das Auswendiglernen eine ganz, ganz wichtige Sache. Wer also Schüler war bei einem Rabbi, der musste das, was er sagt, eben wörtlich memorisieren. Das hilft uns übrigens zu verstehen, dass der Herr Jesus, er wurde ja auch als Rabbi bezeichnet. Und er hat die Jünger berufen mit dem gleichen Spruch, wie Rabbiner Studenten beriefen in ihre Nachfolge. Die sagten, folge mir nach. Und der Jesus sagt, folge mir nach. Matthäus 4. Und jetzt verstehen wir, die Jünger, die haben das, was der Herr Jesus gesagt hat, wirklich memorisiert. Also im Gedächtnis sich eingeprägt. Und das war eine Kultur, in der man sehr gewöhnt war, genau auswendig zu lernen. Unsere Kultur heute ist auf diesem Gebiet total schwach. Das wissen wir ja. Und Gedichte rezitieren, wer kann das noch in der Primarschule? Ja, aber früher mussten wir und manchmal sogar lange Gedichte, ja, musste das rezitieren lernen. Und das war gut so. Heute sagt man, nein, man muss nicht auswendig lernen, muss alles selber kombinieren. Ja gut, kombinier, wenn du schon sonst nichts weißt. Ja, das ist ein bisschen krass gesagt, aber es braucht eben beides. Man muss auswendig lernen und dann kombinieren. Natürlich ist es schlecht, wenn es Schüler gibt, die können nur auswendig lernen, die können nichts kombinieren. Ja, es braucht beides. Aber jetzt so können wir also verstehen, es ist auch wichtig im Blick auf die Evangelien, diese Jünger, die haben nicht einfach so dann so fantasiehaft versucht, das wiederzugeben, was der Herr Jesus gepredigt hat, sondern die hatten wirklich gut auswendig lernen können. Also, man hat gesagt, diese Gesetze, diese mündlichen Gesetze, wie man das genau umsetzen soll, die Halacha, das soll man auswendig lernen. Aber dann bekamen die Rabbiner doch kalte Füße. Mit dem Untergang des Staates Israel 70 nach Christus und dann total 135 nach Christus. Und man hat gesagt, wir müssen es trotzdem aufschreiben. Obwohl man immer gesagt hat, das soll man gar nicht machen. Aber wenn wir das nicht aufschreiben, dann geht das in Vergessenheit. Und so haben wir begonnen, den Talmud zu schreiben, ab dem 2. Jahrhundert bis etwa 500. Und diese Gesetze dort drin, das sind die Überlieferungen der Ältesten. Und jetzt versteht man etwas viel besser. Schlagen wir auf, Markus 7. Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und etliche der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie etliche seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, dann erklärt Markus, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, es sei denn, dass sie sich sorgfältig die Hände waschen, indem sie die Überlieferung der Ältesten halten. Das sind also diese mündlich überlieferten Auslegungsgesetze. Und vom Markte kommend essen sie nicht, es sei denn, dass sie sich waschen. Das steht nirgends so in den fünf Büchern Mose. Aber das war eben die Auslegung der Rabbiner, was man weitergegeben hat, als das mündliche Gesetz. Die Überlieferung der Ältesten. Und vieles andere ist, was sie zu halten überkommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und ehernen Gefäße und Tischlager. So dann fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Sieht man hier den Ausdruck, warum wandeln die Jünger nicht? Und ich habe gesagt, diese fixen Auslegungen, die nennt man Halacha, Wandel. Und die Jünger haben nicht einfach alles befolgt, was die Halacha betrifft. Und wir sehen auch, der Herr Jesus hat ja immer wieder Dinge getan am Sabbat, wo die Pharisäer gesagt haben, das geht nicht. Aber nicht, es geht nicht, weil es in der Bibel so und so steht, sondern weil es im Widerspruch war zu ihrer Auslegung, zu ihrer Halacha. Und das hat die geärgert. Der Jesus hält sich nicht an ihre Halacha und die Jünger auch nicht, weil er sie anders belehrte. Und warum wandeln dann die Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesajas über euch Heuchler geweissagt. Wie geschrieben steht, jetzt zitiert der Herr Jesus aus Jesaja 29, Vers 13, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, lehrend als lehren Menschengebote. Der Herr sagte, diese Halacha, das ist nicht eine mündliche Überlieferung, die auf Mose zurückgeht. Das sind menschliche Überlegungen. Und das hat Jesaja schon vorausgesagt, die lehren Menschengebote. Und ihr Herz ist weit weg von mir. Und dann sagte Herr Jesus, denn das Gebot Gottes lassend, haltet ihr die Überlieferung der Menschen, Waschungen der Krüge und Becher und vieles andere dergleichen. Dergleichen ähnliche tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf das ihr eure Überlieferung haltet. Da fahre ich dann gleich weiter nach der Pause, jetzt eine halbe Stunde Pause, werde ich dann erklären, wie der Herr Jesus hier ein ganz konkretes Beispiel gibt aus der Überlieferung, das der Bibel klar widerspricht. Und er zeigt dir, das geht nicht. Nach Menschengeboten leben, die der Bibel widersprechen. Die Bibel gilt, das ist das inspirierte Wort. Ja, wir fahren in einer halben Stunde weiter. Wir haben also gesehen, dass hier in Sacharja eine Prophetie besteht darüber, wie die Ungerechtigkeit gegenüber dem Wort Gottes, allerdings ganz religiös ummäntelt, aus dem Land Israel, also ein Gericht Gottes, weggeführt werden soll nach Babylonien und dort ein Haus bekommen soll. Und es ist wirklich so, dass Babylonien das Zentrum der Weltjudenheit blieb bis etwa ins 10., 11. Jahrhundert nach Christus. Und dann gab es dort einen Niedergang der zentralen Stellung Babyloniens als geistiges Zentrum der Weltjudenheit. Und zwar durch innere Konflikte und Streitereien. Und dann durch islamische Unterdrückung. Ja, in der Zwischenzeit war der Islam entstanden im 7. Jahrhundert und wurde im ganzen Nahen Osten und eben auch im Gebiet des heutigen Irak ausgebreitet. Und so kamen die Juden dort unter Druck. Und dann hat sich in der Folge die geistliche Führung im Judentum auf andere Orte verschoben. Und zwar wurden ganz wichtig Córdoba in Südspanien, Andalusien ist das, Narbonne in Frankreich, befindet sich in Südfrankreich, und zwar so am Mittelmeer, weiter Alexandria in Ägypten und Kairouan, das ist in Tunesien, im nördlichen Teil von Tunesien. Wir waren gerade noch vor der Pause immer noch dran an den Versen in Markus 7, wo der Herr Jesus eben die mündliche Tora sogenannte mündliche Tora ganz stark angriff und zeigt, das ist gar nicht einfach in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, sondern kommt sogar zuweilen total in Konflikt. Und dann zeigt er hier ein Beispiel. Und zwar lese ich jetzt in Vers 8, Markus 7, Vers 8, denn das Gebot Gottes lassend, haltet ihr die Überlieferung der Menschen, also ganz klar, es ist nicht von Mose, sondern die Überlieferung der Menschen, Waschungen der Krüge und Becher und vieles andere dergleichen ähnliche tut ihr. Und er sprach zu ihnen trefflich, habt ihr das Gebot Gottes, hebt ihr das Gebot Gottes auf dass ihr eure Überlieferung haltet. Denn Moses hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Also der Jesus macht klar, das Gesetz sagt ganz klar, dass die Eltern, und das gilt auch, wenn man selber erwachsen geworden ist, die sollen geehrt werden. Und Ehren umfasst nicht nur einfach das moralische Achten und Ehren, sondern kann sogar bis ins Finanzielle gehen. Also Eltern ehren kann auch in finanzielle Unterstützung meinen. Und der Herr sagt, ihr aber sagt, wenn ein Mensch zu dem Vater oder zu der Mutter spricht, Korban, das hebräische Wort für Gabe, darum erklärt das hier Markus. Markus hatte speziell für Römer geschrieben. Und darum findet man bei ihm ganz viele Erklärungen zu den jüdischen Gebräuchen. Viel mehr als im Matthäus-Evangelium, das von Anfang an speziell für Juden geschrieben worden war. Und darum erläutert er das alles. Korban, das ist Gabe, sei das, was irgend dir von mir zunutze kommen könnte. Und ihr lasst ihn nichts mehr für seinen Vater und seine Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht, durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und vieles dergleichen Ähnliche tut ihr. Und das findet man tatsächlich im Talmud. Dieses Problem, das dort gelehrt wird, wenn man eine Geldsumme hat und die eben betitelt als Korban, Gabe Gottes, dann darf man sie nicht mehr verwenden, diese Geldsumme für die Eltern, weil sie als Korban bezeichnet sind. Und so kann man das Geld ganz sicher von den Eltern abzweigen. Und der Herr sagt, damit stoßt ihr genau gegen das Gebot Gottes. Quasi so, Geld zu schützen gegen die Eltern. Und im Talmud ist es in diesem Punkt sogar noch schlimmer. Es muss dann gar nicht unbedingt für den Tempel verwendet werden. Man kann es auch anders verwenden, aber nicht für die Eltern. Und dann sagt der Herr weiter, und als er die Volksmenge wieder herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in denselben eingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was von ihm ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Da erklärt der Jesus im Gesetz, diese Verunreinigungen sind bildliche Verunreinigungen. Und das darf man aber nicht verwechseln mit echter Verunreinigung durch Sünde. Ja, also wenn man, sagen wir, durch das Berühren von Aas unrein wurde, dann ist das eine bildliche, symbolische Verunreinigung. Und das darf man ja nicht verwechseln mit wirklicher Verunreinigung durch Sünde. Und das macht der Herr klar, weil das im Denken, im Judentum, so miteinander vermischt wurde, dass man hier gar nicht mehr ein Empfinden hatte für diesen Unterschied, was ist symbolisch und was ist wirklich wörtlich. Ich habe auf dem Skript noch hingewiesen auf weitere Stellen außer Markus 7, zum Beispiel Matthäus 15, 1 bis 20, das ist die Parallelstelle dazu. Da geht es eben auch um diese mündlichen Überlieferungen. Und dann Matthäus 23, 1 bis 39, da spricht der Herr Jesus diese Wehe aus über die Pharisäer und greift ganz stark eben diese mutwilligen und falschen Auslegungen an. Dann weiter Lukas 11, 46, 52. In diesem Abschnitt sagt der Herr Jesus auch als Vorwurf für die Schriftgelehrten: Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis den Menschen weggenommen. Sie sind so gefangen in diesem System, dass sie dann die Bibel gar nicht mehr richtig verstehen. Ihr habt den Schlüssel weggenommen und hindert die Menschen, durch die Türe einzugehen, um errettet zu werden. Und selber geht ihr nicht rein. Also sehr, sehr ernst. Und dann ist noch weiter zu erwähnen 1. Petrus 1, Vers 18. Ich habe diese Stelle heute Morgen schon zitiert, in einem ganz anderen Zusammenhang. Schlagen wir das kurz auf. Wenn der Apostel Petrus, der ja an bekehrte Juden schreibt, er schreibt ja an Leute in der Zerstreuung, 1 Vers 1, das ist griechisch Diaspora. Das sind also Juden, die im Ausland zerstreut sind. Und denen sagt er in 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Hier spricht Petrus über Erlösung durch das Blut des Erlösers, des Messias. Aber hier spricht er nicht von Erlösung von der Macht der Sünde, sondern er sagt, ihr seid erlöst worden von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Merken wir, wenn wir nochmals wissen, Halacha bedeutet ja Wandel. Und Petrus sagt, ihr seid frei gemacht worden von dieser Macht der Menschen, die durch ein System, das oft sogar in Konflikt kommt mit der Bibel, euch festgehalten haben in einem Regelwerk, wie soll man richtig wandeln? Und er sagt, das ist ein eitler Wandel, weil er so oft gar nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Und er sagt, ihr seid durch das Blut Christi erlöst worden. Nicht wahr? Es gibt andere Stellen, die zeigen, dass wir durch das Blut Christi erlöst worden sind von unseren Sünden. Von der Macht der Sünde in uns. Wir sind freigemacht worden von der Macht Satans durch sein Blut. Aber hier steht etwas anderes. Hier geht es darum, freigemacht von einem System von Menschen. Von einem religiösen System. Und das ist natürlich eine Stelle, die können auch gerade solche, die aus einem streng katholischen Hintergrund herauskommen, voll auf sich anwenden. Und manchmal ist es dann so, dass man irgendwie, immer weil das von Kind auf so gewohnt war, dass man sehr Mühe hat und denkt, wie kann ich das einfach so ablegen? Aber eben, der Herr hat uns von diesen Zwängen der Menschen freigemacht, um das zu tun, was die Bibel uns sagt. Wohlverstanden. Es gibt nicht eine falsch verstandene Freiheit in Gesetzlosigkeit, nein, sondern eben das Wort Gottes allein, aber nicht das, was Menschen aufgebaut haben. Und das kann man natürlich auf diverse andere Situationen anwenden, wo Menschen eben so ein Regelwerk aufgebaut haben, das, aber wenn man das vergleicht mit der Bibel sieht, das stimmt nicht. Das sagt die Bibel nicht. Und da geht es sogar wirklich in Konflikt zur Bibel. Und das ist auch ein Teil der Erlösung durch das Blut des Lammes. Also das hat schon sehr praktische Bedeutung, was wir da vor uns haben, dieses Haus der Gesetzlosigkeit in Babylon. Und wenn man denkt, von diesem Regelwerk, das so schriftlich festgehalten wurde im Talmud in Babylonien, da ist ein großer Teil des Judentums bis heute darin gefangen. Und das kann wirklich ein furchtbares Joch sein. Aber auch da führt der Herr Menschen heraus zur Bekehrung zum Glauben an den Herrn Jesus. Aber solche können dann bezeugen, was das für eine Befreiung ist. Eben, es geht nicht um die Befreiung von dem Wort Gottes, aber von dem, was die Menschen gemacht haben, indem sie das Wort Gottes verdreht haben.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 15, Hauptteil 3.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.